ARD.
Iran has more than it needs to, if they wanted to have a nuclear device.
Das sagte Rafael Grossi von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA schon letztes Jahr über den Iran. Wird das Regime in Teheran bald eine Atombombe haben? Präsident Trump schickte kurz nach seiner Amtseinführung eine Botschaft an die Islamische Republik. Er droht dem Regime mit maximaler Härte und neuen Sanktionen.
Also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime.
Und im gleichen Atemzug verkündet er die Idee eines Deals zum nuklearen Friedensabkommen. Für Israel kommt ein Deal im Trumpschen Sinne eher weniger in Frage. Sie würden gerne anders reagieren, und zwar mit der Lieblingsvariante des israelischen Premiers Netanyahu, die Zerstörung der iranischen Nuklearanlagen.
I have no doubt that we can and will finish the job.
Experten denken, dass Israel mit Trumps Unterstützung die Anlagen in den nächsten Monaten oder sogar Wochen angreifen könnte. Ein gefährliches militärisches Unterfangen. Darüber spreche ich heute mit unseren Korrespondentinnen in Teheran und Tel Aviv, Katharina Willinger und Bettina Meyer, und dem Militärexperten Ralf Thiele, Oberst AD. Bevor ich mit meinem ersten Gast spreche, wollte ich euch noch Bescheid geben, dass es in Zukunft neben unseren regulären Weltspiegel-Podcast-Folgen am Freitag auch Weltspiegel-Podcast-Extra-Folgen außerhalb der Reihe geben wird. Wenn sich die Welt wieder zu schnell bewegt, erklären wir euch dann mit dem Weltspiegel-Podcast-Extra die Hintergründe zu Breaking News. In den nächsten Wochen werden wir verstärkt auf die USA schauen, denn Donald Trump hält ja die Welt ganz schön in Atem. Wir ordnen die News aus dem Weißen Haus für euch ein. Die nächste Folge zu Trump und den USA hört ihr bereits nächste Woche von uns. Also bei dieser aktuellen Weltlage wäre eine Atombombe in den Händen des Regimes der Islamischen Republik dann noch das i-Tüpfelchen. Katharina Willinger, unsere Korrespondentin in Istanbul, ist auch für die Berichterstattung aus dem Iran verantwortlich und war vor 2 Wochen in Teheran. Hallo Katharina.
Hallo Nathalie.
Katharina, das Atomprogramm ist ja seit Jahren Thema der Berichterstattung. Warst du auch deshalb dieses Mal im Iran?
Also es war nicht der Hauptgrund, aber es war einer der Gründe. Ich war über den Revolutionstag dort. Der wird immer am 10. oder am 11. Februar gefeiert, je nach Umrechnung des iranischen Kalenders. Und zu dem Zeitpunkt stand tatsächlich ein Gesprächsangebot, wenn man es so nennen will, von Trump im Raum. Er hatte ja nukleare Friedensverhandlungen angeboten, als Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, ihn in Washington besucht hatte. Und gleichzeitig hat er auch gedroht, und zwar mit maximaler Härte, gegen den Iran bzw. gegen seine Führung. Und das kam dann alles sozusagen zueinander, als ich im Iran war.
Schauen wir mal ganz kurz auf die Hintergründe des Atomabkommens. Das Atomabkommen wurde 2015 zwischen den USA, China, Russland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und dem Iran geschlossen. Ziel des Abkommens war es, die Islamische Republik daran zu hindern, in den Besitz einer Atombombe zu kommen. Dafür sollte sich das Land an Regeln halten, zum Beispiel an die Obergrenze von 3,67% Urananreicherung. Diese Regeln wurden von der Internationalen Atomenergiebehörde kontrolliert, kurz IAEA. Im Gegenzug sollten Sanktionen gelockert werden, die gegen den Iran verhängt wurden, damit die Wirtschaft im Land wieder in Gang kommt. 2018 dann der Wendepunkt.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States and I don't think you've heard the last of it. Believe me.
Die USA stiegen einseitig unter Trump aus dem Atomabkommen aus und verhängten neue Sanktionen. Die Folge? Der Iran hat die Urananreicherung massiv nach oben gefahren. Bei über 60% soll sie liegen und ist damit quasi waffentauglich. Offiziell behauptet Teheran übrigens, bis heute, man habe und wolle keine Atomwaffen. Doch daran gibt es im Ausland seit langem Zweifel. Katharina, aber jetzt die Frage an dich. Wie wichtig ist der Islamischen Republik das Atomprogramm?
Also ich würde sagen, nach außen hin gibt man sich ja immer sehr cool, was die Frage nach dem nuklearen Abkommen angeht, aber eben auch überhaupt nach einem nuklearen Programm. Man betont ja immer, du hast es gerade ja auch schon erklärt, dass man sowieso kein Interesse an Atomwaffen habe. Das ist ja der offizielle Kurs Teherans. Es gibt ja sogar eine Fatwa, die gegen Atomwaffen sich ausspricht. Aber eben es gibt berechtigte Zweifel an diesen Aussagen. Und man verweist ja auch immer darauf, dass man selbst ja nicht aus diesem ersten Abkommen, also das Abkommen von 2015, ausgestiegen sei, sondern das war ja Trump. Aber öffentlich sieht es eben so aus, der oberste Führer Khamenei, und der hat bei allen Fragen im Land ja das letzte Wort, der hat sich im Februar, also zu der Zeit, zu der ich auch im Iran war, offiziell gegen Verhandlungen mit den USA ausgesprochen. Er meinte, das Ganze sei unehrenhaft, es sei nicht klug. Und wenn Khamenei sowas sagt, dann ist natürlich erstmal eine rote Linie gesetzt und über die traut sich dann kaum jemand im Land zu gehen. Aber, und jetzt ist es eben die andere Seite, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen im Land, darunter auch ein Wirtschaftsexperte, der sich sicher ist, dass der Iran verhandeln will. Er tut es vielleicht auch schon über Drittstaaten. Und es geht jetzt eher darum, Verhandlungsmasse zu schaffen, das Ganze groß zu machen. Und letztendlich, und das ist vielleicht auch so das, was man am ehesten gerade in Bezug auf wie wichtig ist dem Iran dieses Atomabkommen sagen kann, es dient natürlich auch der eigenen Propaganda. Ja, und auch dieses Nicht-Verhandeln-Wollen nach außen hin bleibt im Endeffekt der eigenen Propaganda treu. Und in dieser Propaganda, da sind ja die USA neben Israel das große Feindbild.
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde warnt ja, dass Iran bereits jetzt genug angereichertes Material hat für mehrere kleine Atombomben. Hat die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde, eigentlich noch Kontrolle über die Atomanlagen im Iran?
Also laut IAEA, deren Chef ist ja Rafael Grossi, der äußert sich auch immer wieder zu der ganzen Thematik, reichen die Zugänge eben nicht. Das Regime hat sie in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut. Das heißt, man hat keinen Zugang mehr zu den einzelnen nuklearen Anlagen, aber auch die Kamerasysteme, auf die die Kontrolleure einst Zugriff hatten, die sind nach und nach sozusagen zurückgebaut worden. Und das ist eines der beiden großen Probleme, neben der Tatsache, dass die IAEA sagt, dass kein anderes Land der Welt so hohes nuklear angereichertes Material besitzt, über 60% sollen es sein. Alle, die das haben, das sind auch Staaten, die offiziell sagen, wir besitzen nukleare Waffen. Und der Iran streitet das bis heute ab. Und deswegen stellt die IAEA ja auch immer wieder die Frage, warum? Was macht ihr dann mit diesem ganzen hoch angereicherten Uran?
Und zusätzlich gibt es ja noch Informationen der iranischen Opposition, dass der Iran gerade seine Arbeit an Atomsprengköpfen intensiviert. Also das wäre dann der Super-GAU, oder?
Also ich kann zu diesen Infos gar nichts sagen, weil, um ehrlich zu sein, ich finde es schwierig. Ich habe selbst und ich kenne auch niemanden aus dem journalistischen Umfeld, der mal aktiv Zugang hatte. Und ich frage mich natürlich, wenn die IAEA als der Teil, der am meisten Zugang besitzt, keinerlei Informationen hat und von der Blackbox spricht, dann ist es sehr schwierig für mich als Journalistin, diese Informationen zu bewerten. Ich glaube, man kann sagen, dass jede Art von Arbeiten an einer nuklearen Waffe eine Gefahr darstellt, vor allen Dingen in diesem Gesamtkonflikt, in dem wir uns befinden. Wir haben ja gesehen, 2024 zweimal, zu was der Iran in der Lage ist. Das heißt, ich rede jetzt gar nicht von der militärischen Schlagkraft. Da haben ja viele gesagt, oh, das war ja gar nicht so, wie man erwartet hatte. Ich rede jetzt von den Angriffen auf Israel. Aber der Iran hat immerhin gezeigt, dass er bereit ist, solche Angriffe gegen ein anderes Land, in dem Fall gegen Israel, den man ja selbst zum Feindbild Nummer 1 neben den USA erklärt hat, zu fahren. Und das ist natürlich eine enorme Gefahr, wenn man dann davon ausgeht, dass dieses Land unter Umständen auch noch mit nuklearen Waffen agieren könnte.
Wie geht es eigentlich den Menschen vor Ort? Die befinden sich ja wirtschaftlich in einer wirklich miserablen Lage. Und du hast ja vorher gesagt, der oberste Führer Ali Khamenei hat Mitte Februar ein Atomabkommen mit den Vereinigten Staaten abgelehnt. Und darauf ist doch nochmal die Währung nochmal in den Keller gerauscht. Was hat das für Auswirkungen auf die Menschen?
Also dieses Abrauschen des Rial, das war jetzt tatsächlich nochmal so ein i-Tüpfelchen, würde ich sagen. Jetzt zählt übrigens die Rial mittlerweile zu den schwächsten Währungen weltweit. Also sie löst sich immer mal wieder ab zwischen der Währung in Sierra Leone und Vietnam. Ich glaube, momentan ist sie sogar auf Platz 1 der schwächsten Währungen weltweit. Man kriegt für einen Euro fast 1 Million Real. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich irre. Und natürlich, das spüren die Menschen. Das heißt, diese Wut über die schlechte Wirtschaft, gleichzeitig auf die eigene Regierung, auf die eigene Führung, die ist wirklich enorm. Und die ist ja schon seit Jahren groß und man hat jedes Mal, denkt man, das kann ja eigentlich nicht schlimmer werden, aber dieser Ärger, diese Wut, die wird immer schlimmer und das führt auch dazu, dass auch Menschen, die einst, würde ich sagen, die soziale Basis auch waren, die also tatsächlich auch an den Wahlen teilgenommen haben, vielleicht auch selbst konservativ sind, dass sie massiv über die eigene Führung schimpfen und da auch kaum ein Blatt vor den Mund nehmen. Also wir haben jetzt auch wieder gedreht auf einem der Basare. Gibt ja sehr viele Basare, sehr viele Märkte in Teheran beispielsweise. Und da war der Ärger der Menschen wirklich extrem groß. Ein Händler, der sich selbst noch zur Mittelschicht zählt, wenn es die denn noch so gibt, der meinte, überleg mal, ich habe mir eigentlich mit meiner Frau zusammen früher einmal die Woche 1 Liter Milch gekauft. Jetzt ist unser Geld so wenig wert, dass wir uns nicht mal mehr eine Flasche Milch im Monat leisten können. Ich gebe dieses Beispiel jetzt, weil ich glaube, anhand von Milch kann man sich ganz gut vorstellen, ja, was die Menschen im Iran verdienen und was sie sich leisten können. Also wenn man sich nur noch 1 Liter Milch im Monat oder nicht mal mehr leisten kann, dann kann man sich vorstellen, dass der Frust der Menschen extrem groß ist. Und gleichzeitig auch die Erwartungshaltung. Es gibt also die Menschen, die weiterhin sagen, die Regierung muss jetzt endlich mal aufwachen, die muss was tun, die muss mit dem Westen verhandeln. Und egal, ob das dann am Ende mit den USA verhandelt wird, ob mit Europa verhandelt wird, ob über Saudi-Arabien, über Russland oder über sonst wen verhandelt wird, es muss irgendwas geschehen. Die Leidtragenden sind wir. Und dann gibt's aber auch die, und ich würde sagen, das ist sogar die Mehrheit, die sagen, am Ende liegt das ja alles gar nicht an den Sanktionen, sondern es liegt an dieser hausgemachten Krise, an der Korruption, an der Misswirtschaft. Aber am Ende würde ich sagen, die Wut, die ist sehr groß.
Jetzt ist da auf der einen Seite die Wut gegen das Regime, wie du es gerade beschrieben hast, und zusätzlich musste die Islamische Republik massive außenpolitische Verluste in den letzten Monaten einstecken. Die sogenannte Achse des Widerstands des Regimes ist durch Israel pulverisiert worden. Die Hisbollah wurde massiv geschwächt, ihr Anführer Nasrallah wurde getötet, schiitische Milizen in der Region zurückgedrängt, Hamas-Köpfe getötet und das Assad-Regime wurde in Syrien gestürzt. Und Assad war der wichtigste regionale Verbündete der Islamischen Republik. Also im Grunde genommen außenpolitisch so schwach wie noch nie. Bleibt Teheran nur noch das Atomprogramm als Existenzsicherung?
Ja, und gleichzeitig muss natürlich auch das Regime in Teheran sich mit diesen neuen Realitäten auseinandersetzen. Ja, also man hat, wie du es richtig sagst, in der Umgebung, in der Region Verbündete verloren. Allen voran eben der Weg über Syrien zu Hisbollah, die ja massiv geschwächt ist. Man hat Einfluss verloren. Und gleichzeitig sitzt jetzt in Washington ein alter Bekannter sozusagen wieder im Weißen Haus, Donald Trump, der 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen war. Und mit dem gilt es sich jetzt auch zu arrangieren. Und wir haben ja gesehen, selbst Staaten, die gut mit den USA in Handelsbeziehungen stehen, befreundet sind, Beispiel Kanada, haben extreme Probleme mit Donald Trumps Administration. Und mit dieser Realität muss sich das Regime jetzt natürlich auch irgendwie auseinandersetzen. Und gleichzeitig, ich habe es anfangs angesprochen, ist das ja das, was auch eine der Säulen der Islamischen Republik ist. Dieses dauerhafte Hochhalten des Feindbildes USA, Israel, die an allem schuld sind, was im Land nicht richtig läuft. Also das ist eine neue Realität. Und wenn Teheran dauerhaft auch das eigene Überleben sichern will, dann muss es wahrscheinlich irgendwann lernen, damit umzugehen.
Hören wir mal kurz rein in die Drohungen von Trump, wie die sich anhören Richtung Teheran.
And we will once again enforce the most aggressive possible sanctions, drive Iranian oil exports to zero.
Katharina, welche ersten Schritte unternahm Trump denn eigentlich gleich kurz nach seiner Amtseinführung?
Also tatsächlich landete der Iran ja relativ früh auf seiner Agenda. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Und zwar als Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, zu Besuch war in Washington. Ich meine, er war der erste ausländische Staatschef, der Trump besucht hatte. Und gut, dass Iran da Thema ist, ist natürlich nicht überraschend. Aber was dann so ein bisschen überraschend war, war gleich dieses doppelte Angebot oder Angebot und Drohung, so rum muss man sagen. Auf der einen Seite hat er den Weg für nukleare Friedensverhandlungen, so hat er es ausgedrückt, geöffnet und hat auf seiner eigenen Social-Media-Plattform ja gesagt, dass sein Interesse sei es, dem Iran zu einem blühenden System, zu einer blühenden Wirtschaft zu verhelfen und man soll ein gemeinsames Memorandum unterschreiben und dann eine große, ich zitiere jetzt nur, das sind nicht meine Worte, eine große Party im Nahen Osten abhalten. Also einigermaßen schräg und gleichzeitig hat er eben gesagt, man wird jetzt mit maximaler Härte wieder gegen den Iran vorgehen und alte Sanktionen wieder in Gang bringen, die unter Biden ausgesetzt waren. Und das Ziel dahinter ist, die iranischen Ölexporte quasi auf Null runterzufahren.
Die ja unter Biden wieder nach oben geschnellt sind, weil er ja den Iran an den Verhandlungstisch bringen wollte und deswegen Iran dann Milliarden illegal Öl verkauft hat an China. Katharina, vielen Dank für deine ganzen Insider-Informationen aus dem Iran.
Ich sag danke für euer Interesse.
Und jetzt schauen wir mal 1500 Kilometer von Teheran aus weiter nach Tel Aviv. Hallo Bettina Meyer.
Ja, hallo.
Bettina, ich weiß noch, als ich 2015 das ARD-Büro in Teheran übernahm und das Atomabkommen mit dem Iran international als historisch riesiger Erfolg gefeiert wurde. Man nannte diese Zeit im Iran auch die Flitterwochen. Israel war, glaube ich, das einzige Land, oder das zumindest am lautesten war, das gegen dieses Abkommen war. Warum waren Sie so skeptisch?
Ja, weil Israel natürlich sehr skeptisch gegenüber dem Iran generell ist. Als erklärten Erzfeind vertraut man sich halt einfach nicht. Und Israel hat das auch immer wieder klar gesagt, dass wirklich hier ein Abkommen möglicherweise nur so ein vorgeschobener Grund ist, um Zeit zu schinden. Also, dass man dann hinter den Kulissen heimlich eben doch daran arbeitet, nachher Atomwaffen zu produzieren und die auch so anzureichern, dass dann eben Atomwaffen gebaut werden können. Israel hat das eigentlich immer schon betrachtet als was, um Zeit zu gewinnen. Also, und das hat Netanyahu auch hier immer klar wieder gesagt.
Was hörst du, dass Israel mit Trumps Unterstützung die Anlagen in den nächsten Monaten, also die Atomanlagen in Teheran, angreifen will?
Das kursiert hier immer auch durch die Medien. Das ist eine Woche mal so, dass es hier wirklich heißt, Netanyahu will ernst machen. Er will auf jeden Fall die Atomanlagen angreifen. Dann heißt es aber mal wieder, nein, eigentlich ist er sehr vorsichtig. Ich habe auch mit verschiedenen Experten sprechen können und die Meinungen darüber gehen doch sehr auseinander, wie ernst das gemeint ist. Wir haben momentan so das Gefühl, dass es hier die Politik der großen Worte ist. Nicht nur von Donald Trump, von dem wir das ja jetzt in den letzten Wochen schon gewohnt sind, sondern auch, man merkt so ein bisschen, dass auch Netanyahu jetzt diesen Stil so übernimmt und dass erstmal groß gedroht wird. Aber dann merkt man auch, dass es sehr vorsichtig weitergeht. Es ist ja eigentlich im Grunde nicht wirklich viel passiert. Selbst wenn man sich also Gaza anschaut, sind die Drohungen, dass sich zum Beispiel hier die Hölle öffnen wird. Das ist bei Worten bisher geblieben. Aber so eine Drohung von so mächtigen Präsidenten natürlich, aber auch von Netanyahu, die zeigen schon Wirkung, also zumindest hat es hier einige Wirkungen gegeben. Was den Iran angeht, wir hatten zwei Angriffe und jedes Mal hat auch der Iran Israel beschossen und dann hat Israel auch reagiert. Und jedes Mal hieß es, jetzt beim nächsten Mal werden die Atomanlagen angegriffen. Dazu ist es nicht gekommen, auch aus verständlichem Grund, denn das ist ja nicht einfach mal nichts, sondern natürlich will man hier eine Spirale der Gewalt, die sich dann auf eine nukleare Auseinandersetzung zubewegt, unbedingt verhindern. Da hat es da auch übrigens Interventionen aus Amerika gegeben, damit es eben nicht zu so einer Spirale kommt, die dann in einem möglicherweise allerschlimmsten Szenario Nuklearkrieg endet. Das will auch in Israel keiner und auch in den USA keiner. Deshalb halten es viele, mit denen ich hier gesprochen habe, momentan eher noch für die Politik der großen Worte.
Iran greift Israel an. Das waren ja wirklich dramatische auch Bilder, die wir dann die ganze Nacht durch beobachtet haben. Wie ging es euch, wie ging es dir, wie ging es den Menschen in Israel, dass diese lang auch prophezeite Warnung, Iran wird uns angreifen, dann eigentlich umgesetzt wurde?
Das kann man eigentlich im ersten Moment gar nicht verstehen. Man versteht gar nicht, was da passiert. Es waren ja zwei Angriffe. Im April war der erste Angriff. Da war es so, dass man da wirklich sehr kurzfristig nachts informiert wurde über eine SMS. Da kommt was. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit. Aber wenn man dann hört, aus dem Iran kommen in 2 Stunden Raketen an und die sind dann auch viel, viel größer und haben eine viel größere Durchschlagskraft, dann hat man einfach viel zu viel Zeit, darüber nachzudenken und natürlich noch viel mehr Angst. Also da haben wirklich die Wände gewackelt, muss ich sagen. Vor allen Dingen bei der zweiten Angriffswelle dann im Oktober. Und ich habe mir das mal angeschaut, wenn man vor so einer Halbaschakan-Rakete steht, das ist so eine, die jetzt hier im Krieg vom Iran besonders benutzt wurde bei diesen Angriffen, die passt ungefähr in 2 Klassenzimmer, wenn man sich das mal so vorstellen will. Also so groß ist so eine Rakete und wenn die genug Sprengstoff drin hat, so hat mir das der Experte dort erklärt, dann kann die ganze Stadtviertel tatsächlich in Schutt und Asche liegen. Also man kann eigentlich nur froh sein, jedenfalls wenn man hier in Israel ist, dass das Abfangsystem hier so gut funktioniert. Ja, natürlich ist die Angst hier groß. Das ist ja noch keine Nuklearwaffe. Das sind Drohnen und ballistische Raketen, die hier ankommen aus einer großen Entfernung. Und die meisten von denen wurden auch abgefangen. Es hat sich, glaube ich, um etwa 300 dort gehandelt, die in 2 Wellen kamen im Oktober bei diesem Angriff. Aber so war unser Leben hier die letzten 16 Monate im Grunde, dass man sich immer irgendwo darauf vorbereiten muss, dass man irgendwo in den Schutzraum rennen muss.
Und Netanyahu will ja genau das, was du gerade beschrieben hast, verhindern, dass das nächste Mal Raketen aus dem Iran kommen mit atomaren Sprengköpfen bestückt. Deswegen hat er auch neulich gesagt, wir hören mal rein.
Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. I have no doubt that we can and will finish the job.
Was meint er damit, Bettina, finished the job?
Also er will sich natürlich als derjenige auch verkaufen, der das Problem lösen kann. Er sagt das immer wieder, dass er die Kriegsziele komplett erreichen will. Und dazu gehört, die nukleare Bedrohung auszuschalten. Mir hat auch ein Atomexperte hier tatsächlich eben gesagt, wie überhaupt die Situation momentan ist. Die ist scheinbar wirklich 5:12. Das heißt, dass die Zeit hier wirklich wegläuft. Bei den Vergeltungsschlägen auf den Iran hat Israel auch Teile der Luftabwehr außer Gefecht gesetzt. Übrigens auch über der Atomanlage Natanz, also da, wo Israel die Hauptvorkommen vermutet. Aber es ist eben auch die Frage, kann man da überhaupt in diesen Berg, das ist sehr unterirdisch und sehr schwer zu erreichen. Das war auch bisher immer das Problem, dass Israel diese Bomben selber gar nicht hatte, um dort durchzudringen. Das hat sich jetzt verändert, denn Donald Trump hat gesagt, er lässt Israel freie Hand. Da hat jetzt Netanyahu einen Unterstützer, der ihm weitgehend jedenfalls öffentlich Unterstützung zugesagt hat, auch was solche Durchschlagskraft angeht, was die Waffenlieferungen angeht. Und insofern zeigt das, dass sich Israel jetzt viel enger mit der Trump-Administration austauscht, mit den USA, und die auf jeden Fall ins Boot holen würde, wenn es zu so einem Schlag tatsächlich kommen würde.
Die Frage ist ja nur, würden sie ins Boot kommen? Netanyahu hofft ja jetzt besonders darauf, dass es eine gemeinsame Front mit den Vereinigten Staaten gibt. Aber nach seinem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio betonte er, er sei auch fest entschlossen, den Job im Kampf gegen den Iran zu Ende zu bringen. Also würde er es auch alleine machen?
Ich denke nicht, dass Netanyahu das alleine machen würde. Man hat jetzt eher, seit Trump ins Amt gekommen ist, das Gefühl, dass Netanyahu fast schon so ein bisschen eine Marionette von Donald Trump geworden ist. Das haben wir auch bei dem Besuch im Weißen Haus gesehen und teilweise auch verwundert wahrgenommen. Ja, mit was für einer Selbstverständlichkeit Donald Trump Netanyahu Dinge quasi schon fast in den Mund legt. Und auch auf der ersten Pressekonferenz der beiden zusammen hat man auch gemerkt, wie Netanyahu überrascht war, dass Donald Trump so viel Freiraum eigentlich auch im Krieg in Gaza Israel lässt. Und auch mit seiner Idee der Riviera des Nahen Ostens hat er wohl Netanyahu überrascht. Der hat dann später noch mal ein Video aufgenommen, wo er gesagt hat, hey, das ist aber eine wirklich gute Idee. Und seitdem nehmen wir wahr, dass Netanyahu wirklich eigentlich sich erstmal mit den USA auch hinten abstimmt, aber dann auch immer in seinen Reden Donald Trump erwähnt und dass er mit ihm auf einer Linie ist. Das hören wir fast in jeder Botschaft, die er hier so übermittelt.
Wie ist die Stimmung und die Meinung dazu aktuell im Land? Ist ja nicht nur Netanyahu, sondern es gibt ja die Israelis. Was denken die über die Gefahr aus dem Iran?
Die Bedrohung aus dem Iran, die wird hier sehr, sehr ernst genommen in der Bevölkerung und vor allen Dingen auch im Norden Israels, wo man ja direkt an der Grenze im Libanon die Hisbollah hat, die vom Iran direkt unterstützt wird, die nach wie vor Raketen feuern könnte auf Israel. Da sagt man, man muss jetzt wirklich so an den Kopf der Schlange und den endlich abschlagen, weil dann auch die Proxys des Iran, also die Hisbollah und die Hamas, und dass die dann auch insgesamt geschwächt werden. Diese Einschätzung hier in der Bevölkerung, die erlebt man doch hier fast flächendeckend, wenn man mit den Menschen spricht.
Der Kopf der Schlange. Danke dir, Bettina, für deine ganzen Einschätzungen und Informationen.
Gerne.
So, ich glaube, es wird uns ganz gut tun, wenn wir das Ganze jetzt mal militärisch einordnen lassen. Und zwar habe ich da den Militärexperten Ralf Thiele hier ins Studio zugeschaltet. Ralf Thiele, Oberst AD, ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin und war gerade auch erst in Israel. Guten Tag, Herr Thiele.
Guten Tag, Frau Amiri.
Sie waren ja gerade in Israel und haben dort auch mit Militärexperten gesprochen. Was hören Sie? Wie wird das iranische Atomprogramm eingeschätzt? Ich weiß, es wird als hohe Gefahr eingeschätzt, aber wie weit sind Sie wirklich, das Atomprogramm zu zerstören?
Die entscheidende Wendung kam tatsächlich mit dem 7. Oktober und dem Angriff der Hamas. Netanyahu hat gesagt danach, never ever, niemals wieder. Und deswegen wird er dem Treiben der Hamas und leider auch dem Treiben der Iraner ein Ende bereiten. Die Frage wird nur sein, wann, nicht ob.
Gestern gab es ja jetzt eine gemeinsame Übung, ein Militärmanöver der Israelis und der Amerikaner in der Region, unter anderem mit B-52-Bombern. Wie könnte denn ein Präventivschlag aussehen und können Sie noch mal die B-52-Bomber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was die genau machen können?
Die B-52-Bomber sind Flugzeuge mit großer Tragkraft, die Massen an Bomben und auch schwere Bomben tragen können, unter anderem auch bunkerbrechende Waffen. Sie fliegen dabei von einem Erdteil zum anderen und auch wieder zurück und von daher sicherlich von großer Bedeutung. Nun müssen wir den Trump dieser Tage, den wir sehen, auch so verstehen, dass er, bevor er etwas tut, was er ankündigt, erstmal den Gegner, den Opponenten durcheinanderwirbeln will und einschüchtert. Das ist sicherlich im Augenblick der Versuch, Iran und auch die Hamas einzuschüchtern. Wenn das nicht gelingt, kann man eben nicht ausschließen, dass es dann auch zum Einsatz kommt.
Über den iranischen Angriff auf Israel sagten Sie einmal, das war ein Statement. Rechnen Sie mit weiteren Attacken aus Teheran oder ist Teheran gerade innenpolitisch und außenpolitisch so sehr, stehen Sie mit dem Rücken zur Wand, dass Sie das jetzt nicht on top auch noch wagen würden?
Wie ich aus Geheimdienstkreisen höre, war der iranische Ayatollah erschüttert über die mangelnde Luftverteidigung im Iran und hat sich versteckt in tief verbunkerten Kommandozentralen. Ich glaube nicht, dass er wirklich Lust hat, jetzt auszutesten, wie gut das israelische Potenzial wirkt.
Weil besonders abwehrfähig ist die Islamische Republik ja auch nicht mehr durch die Retaliation-Schläge der Israelis, die ja dann das Abwehrsystem mehr oder weniger ausgeschaltet haben, oder? Oder wie sehr wurde es ausgeschaltet? Wissen Sie darüber was?
Ja, die Hochwertsysteme sind weg. Die sind ja zum Teil auch russischer Provenienz und sehr leistungsfähig und sie sind weg. Nun, die Israelis unterschätzen auch nicht iranische Ingenieurkunst. Im Gegenteil, sie sind sehr beeindruckt, was die Iraner mit ihren geringen Mitteln eigentlich Ingenieurtechnik in der Waffenproduktion und so weiter erreichen. Also nochmal, der Ayatollah wird versuchen, diese Lücke in der Luftverteidigung zu überwinden, aber bis dahin wird er sich zurückhalten.
Jetzt könnte man aber auch, wenn man sich die gesamte Periode der letzten Monate anschaut, denken, diese Ausschaltung der Abwehrfähigkeit der Islamischen Republik war im Grunde genommen Step One für dann sowieso die Zerstörung der Atomanlagen, weil das braucht's ja, dass es keine Abwehrfähigkeit mehr gibt. Also diese Zerstörung der S-300 an Abwehranlagen, oder?
Ich bitte um Nachsicht für die kurze Antwort. Ja, exakt.
Eine letzte Frage. Wie würde ein möglicher Militärschlag gegen iranische Atomanlagen die Sicherheitslage im Nahen Osten, aber auch weltweit beeinflussen?
Gut, die arabischen Staaten, die ja mit diesem Abrahams-Vertrag sich gemeinsam mit Israel auf einen Weg in Prosperität machen wollten, stört der Iran. Sie könnten damit leben, wenn der Iran in seiner Fähigkeit im Wesentlichen ausgeschaltet wird. Tatsächlich schwierig wird das nur, wenn es dann alle möglichen Aufstände, Aufrührer im Golf gäbe, weil die Herrschaftshäuser natürlich in allererster Linie um ihre eigene weitere Existenz besorgt sind.
Herr Thiele, vielen Dank für Ihre Informationen, auch aus den Geheimdienstkreisen. Danke Ihnen sehr.
Sehr gerne, Frau Amiri.
Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast Atombombe für die Islamische Republik Iran, aufgezeichnet am 6. März 2025. Wenn ihr in Sachen Nachrichten weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Den Podcast findet ihr in der Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Den Link legen wir euch gerne in die Shownotes. Abonniert uns, den Weltspiegel-Podcast, gerne, damit ihr keine einzige Folge von uns verpasst. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster, Eva Münch und Nils Kopp. Mitgearbeitet hat Caroline Mennerich. Und produziert Michael Heumann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.